Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe und übergebe einfach mal weiter an unseren Referenten. Genau, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Ich konnte der Versuchung des Auftritts nicht widerstehen. Schönen guten Abend, mein Name ist Martin Wachsmeier. Ich lehre spanische Literatur und Kulturwissenschaft hier an der Universität Münster am Romanischen Seminar und beschäftige mich seit, oh Gott, ich glaube über 10 Jahren, also wissenschaftlich nicht nur mit der spanischen Revolution und dem spanischen Bürgerkrieg, sondern da vor allem mit der anarchistischen Literatur. Die werde ich vielleicht am Ende noch mal ein bisschen kommen. Aber wer sich mit anarchistischer Literatur auseinandersetzen will, kann eben nicht nur an den Versen kleben, sondern muss also das Panorama schon ein kleines bisschen erweitern. Und so tummel ich mich genauso also in der internationalen Anarchismusforschung. Insofern kann ich mir anmaßen, also heute Abend ein bisschen was zu erzählen. Ich vermute mal, die meisten, sage ich Sie oder sage ich Du?
Du.
die meisten von euch werden auf jeden Fall schon einiges wissen über den spanischen Bürgerkrieg. Nichtsdestotrotz wollte ich meinen Vortrag, der wird so normale Vortragslänge haben, so ungefähr eine halbe Stunde, denke ich mal, vielleicht ein bisschen weniger, wenn ich ins Schnellreden komme, mit einer allgemeinen Einführung, so ein paar Basics, was war eigentlich der spanische Bürgerkrieg, was war die soziale Revolution in Spanien, beginnen. Dann wollte ich einen ganz, ganz kleinen Exkurs, da braucht sich niemand zu erschrecken, in die Mythentheorie machen, denn was ich heute machen wollte, ist vor allen Dingen so einige mythische Erzählungen, die sowohl in der Forschungsliteratur als auch in der politischen Literatur immer wieder über den spanischen Bürgerkrieg wiederholt werden, ein bisschen zu korrigieren, also zu versuchen, jetzt nicht immer die gleiche Geschichte nochmal zu erzählen, sondern neue Forschungsergebnisse, neue Ergebnisse auch einer politischen Kritik in den Vortrag einfließen zu lassen. Das werden eben dann kommen im Wesentlichen 3 Aspekte der sozialen Revolution, wo ich den Eindruck habe, da muss man das Bild so ein kleines bisschen korrigieren und dann wird es eigentlich auch schon durch sein. Nicht, dass diese Leinwand falsche Hoffnungen weckt. Ich wollte einen ganz tollen multimedialen Vortrag konzipieren. Es hat nur leider alles nicht geklappt. Aus zweierlei Gründen. Erstens bin ich dafür viel zu doof. Ich musste mir gerade eben erklären lassen, welche Taste ich hier drücken muss, damit dieses Gerät auch spielt. Und zweitens hat ganz prosaisch die Zeit gefehlt. Tut mir wirklich leid. Die letzten 2 Wochen waren ein Albtraum und in denen wollte ich das eigentlich gemacht haben. Wer gerne wissen möchte, wo man sich auch noch ein bisschen was Optisches besorgen kann zum spanischen Bürgerkrieg, dem kann ich gerne noch ein paar Tipps geben dann nachher. Das, was ich zeigen wollte im ersten Teil des Vortrags, ist ein Auszug aus einem Film, der heißt Vivir la Utopía, also die Utopie leben. Der ist volle 1,5 Stunden lang und ist deswegen so interessant, weil der eigentlich nur aus Interviews mit spanischen Anarchisten besteht, die an der Revolution teilgenommen haben. Die leben, glaube ich, fast alle nicht mehr. Ich glaube, Arcos ist noch am Leben, aber die anderen sind fast alle weg. Und das macht diesen Film natürlich zu einem ausgesprochen wertvollen Zeitdokument. Auch sonst ist der nicht schlecht, der steht komplett im Netz. Also wir haben uns das jetzt aus YouTube herausgesogen. Ich kenne YouTube, toll. Ne? Ich bin sehr fortschrittlich. Also da kann man sich das angucken. Und also abgesehen von 2, 3 kleineren Irrtümern ist dieser Film aber eigentlich auch ganz prima. Also auch die allgemeinen Informationen zum Anarchismus da, die sind schon alle ziemlich richtig. Also, am 18. Juli 1936 putscht erst in Marokko und dann am 19. Juli 1936 in Spanien das Militär gegen die Zweite Republik. Zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht unter dem Kommando von Francisco Franco. Er ist relativ zurückhaltend und erst nachher erst der Caudillo. Dieser Putsch löst in Spanien in Teilen Spaniens eine soziale Revolution aus. Innerhalb von einigen Tagen bricht eigentlich die Staatsgewalt komplett zusammen oder spielt keine Rolle mehr. Es übernehmen Gewerkschaften mehr oder weniger die Steuerung des Kampfes und innerhalb kürzester Zeit werden revolutionäre Veränderungen durchgeführt, auf der sozialen Basis und wirklich von der Basis durchgeführt, die in dieser Form im 20. Jahrhundert eigentlich einzigartig sind. Ich komme da gleich noch zu. Was die Militärs erst für einen kurzen Aufstand, also eines der berühmten Pronunciamientos, gehalten haben, von denen es im 19. Jahrhundert in Spanien zum Beispiel 53 gab, wo also ständig das Regime wechselte, ufert aus zu einem dreijährigen Bürgerkrieg, der viele, viele hunderttausend Menschen das Leben kostet. Im April, 1. April 1939 ist der Bürgerkrieg vorbei und er endet mit einem Sieg der Militärs unter Francisco Franco, was zur Folge hat, dass Spanien fast 40 Jahre unter einer Diktatur lebt, bis Franco im November 1975 endlich stirbt. Diese Tatsache der sozialen Revolution in Teilen Spaniens ist etwas, das sowohl in der Forschung als auch im politischen Bewusstsein Spaniens, nachvollziehbarerweise, weil man das unter Franco nicht rumerzählen konnte, lange Zeit fast vergessen war. Das hat sich geändert durch eine Reihe von Umständen, die jetzt nichts zur Sache tun. Und mittlerweile gibt es eine sehr, sehr intensive Forschung dazu. Und seit 1999 in Spanien, also seit der Eröffnung der Massengräber, auch wieder eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte. Ich komme gleich dazu, wie diese Revolution aussah. In der Forschung findet man häufiger mal die Aussage, diese Revolution sei spontan gewesen. Das stimmt nur teilweise. Es ist richtig, dass diese Revolution ohne zentrale Steuerung abläuft. Das gilt auch für die anarchistischen Großorganisationen. Also die große anarcho-syndikalistische Gewerkschaft CNT, die ihr so als politischer Tugendwächter beigeordnete Federación Anarquista Ibérica, die FAI, werden von den Ereignissen eigentlich überrollt. Und die Kollektivierung beispielsweise und so weiter laufen ohne zentrale Steuerung. Aber spontan darf man jetzt nicht so verstehen, als wäre den Leuten das gerade eben erst eingefallen. Just diese anarchistischen Großorganisationen haben nämlich schon seit Jahrzehnten ganz gezielt auf den Tag der Revolution hingearbeitet. Ob sie nun immer geglaubt haben, dass er wirklich kommen würde oder nicht, das sei dahingestellt. Aber als er plötzlich da war, waren beispielsweise die organisierten Arbeiter und teilweise eben auch die Landarbeiter, die Bauern in der Lage, diese Veränderungen durchzusetzen. Ich kann euch das mal an einem Beispiel schildern aus meiner eigenen Forschung. Ich habe in Salamanca im Archiv gesessen und da unter anderem die Zeitschrift der Elektrizitätswerker von Barcelona ausgewertet. Die nannte sich oder nennt sich Luz y Fuerza. Und wie alle anarchistischen Zeitungen ist es keine Zeitung in dem Sinne, dass sie Nachrichten vermittelt. Die erschien sowieso monatlich. Sondern es ist eine Mischung gewesen aus so einer Sammlung ideologischer Texte und Traktate, teilweise auch eine Menge Gedichte, auch eine Menge Literatur, aber vor allem technische Informationen. Denn diese Gewerkschaft hat dafür gesorgt, dass sie, was Elektrotechnik anging, immer auf dem neuesten Stand war. Die hat beispielsweise aus den Geldern, die sie gesammelt hat von ihren Mitgliedern, und das war nicht viel, Abgesandte zu internationalen Fachmessen und Kongressen geschickt, die dann zurückkamen und in öffentlichen Vorträgen für die Gewerkschaft erklärten, so, also das und das kann man so und so verändern. So und so kann man das und das organisieren. In dem Moment, am 18., 19. Juli, als dann auf einmal die Möglichkeit kam, die Stromkonzerne zu kollektivieren, waren die innerhalb von 3 Tagen fertig. Und bis zum Ende 1938, als man Barcelona einfach zusammengebombt hat und beim besten Willen also keine Stromproduktion mehr möglich war, lief die Produktion oder die Versorgung mit Strom in der Stadt nicht nur einwandfrei, sondern sie lief sogar besser als vorher. Das also nur dazu spontan, nur in der Hinsicht, dass sie plötzlich reagieren mussten, aber spontan nicht in der Hinsicht, dass sie nicht vorbereitet gewesen wären. Also diese Vorbereitung gehört eigentlich mit zum Faszinierendsten, was man in der spanischen anarchistischen Bewegung, gerade in der Gewerkschaftsbewegung, betrachten kann. Ich frage mich immer wirklich, ob die so sicher, also natürlich haben die immer gesagt, natürlich, der Tag der Revolution wird kommen, ha! Aber die haben das wirklich über 60, 70 Jahre durchgehalten. Mit allen Hochs und Tiefs. Gut, also das dazu. Die Veränderungen laufen folgendermaßen ab, das kann ich jetzt nur knapp skizzieren und nachher in diesem Filmauszug wird dazu auch noch ein bisschen was von denen gesagt, die dabei waren, was grundsätzlich immer etwas anschaulicher sein dürfte. In Katalonien, vor allem in Barcelona, in Teilen von Aragon und in der Levante, also eben auch in Regionen, die nicht allzu schnell jetzt während des Bürgerkriegs an Franco fielen. Andalusien zum Beispiel hat auch eine starke anarchistische Bewegung gehabt, aber da war es im Oktober schon vorbei. Da hatten die Frankisten dann schon alles im Blut ersäuft und halt jede Chance auf eine mögliche Revolution abgewürgt. Wird sowohl die Industrie als auch werden die Ländereien kollektiviert. Nicht verstaatlicht, sondern kollektiviert. Das ist tatsächlich ein Prozess von der Basis aus. Es ist keineswegs so, dass beispielsweise in Aragon jetzt jedes Mal der Landbesitzer umgebracht werden musste, um die Ländereien zu kollektivieren. Also derartig gewalttätig war es gelegentlich, aber keineswegs immer. Meistens waren die Besitzer schon geflohen. Es gibt tatsächlich Fälle, wo Besitzer sich mit den Kollektivistas solidarisiert haben und das gut fanden und das unterstützen. Also es ist ein ausgesprochen komplexes Verhältnis. Was die Industrie angeht, übernehmen Arbeiterkomitees aus den Reihen der CNT, aber auch der sozialistischen UGT, das ist so ein bisschen die Konkurrenzgewerkschaft zur CNT gewesen, die Kontrolle über die Betriebe. Auf dem Land läuft die Kollektivierung meistens so ab, in der ersten Phase kommen die Bewohner eines bestimmten Ortes zusammen zu einem großen Treffen und beschließen, kollektivieren wir oder kollektivieren wir nicht. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Land and Freedom von Ken Loach gesehen hat. Da werden auch so einige Mythen wiederholt, aber diese Darstellung dieser Kollektivierungssitzung, die erscheint mir jetzt gestützt auf die Quellen ausgesprochen realistisch. So wird das wahrscheinlich abgelaufen sein. Auch so kontrovers, die schnauzen sich da ja an und sind also gar nicht einig. Wenn es Mehrheitsbeschluss gab, dass kollektiviert wird, hieß das nicht, dass sich jeder dem Kollektiv anschließen musste. Das heißt also, diejenigen, die nicht einverstanden waren, konnten durchaus draußen bleiben. Und wenn sie denn Ländereien hatten, kleine Parzellen, die selber bearbeiten. Das war aber nur die Ausnahme. Denn die Kollektivierung brachte eine ganze Reihe von Vorteilen. Beispielsweise kostenlose Gesundheitsversorgung, die natürlich auf dem Land in Spanien Anfang des 20. Jahrhunderts eher spärlich war. Aber immerhin, vorher gab es gar nichts. Bildungseinrichtungen, die sogenannten rationalistischen Schulen. Und vor allen Dingen eine Versorgung mit allem, was man eigentlich zum täglichen Leben brauchte. Das wird nachher in dem Film wahrscheinlich nochmal angesprochen. Die Kollektivierung auf dem Land hätten unterschiedlicher nicht sein können. Während in Barcelona die Umstrukturierung der Industrie durch direkte Arbeiterverwaltung eigentlich relativ gleichmäßig verlief, sah es auf dem Land so aus, dass je nachdem, welche anarchistische Zeitung in welchem Dorf gelesen worden war, die Kollektivierung anders aussah. Wenn in einem bestimmten Dorf beispielsweise die eher orthodox-anarchistische Revista Blanca gelesen worden war, die noch aus dem 19. Jahrhundert kam, 1936 ihr Erscheinen einstellte, dann gab es den sogenannten Anarchokommunismus. Dann schmiss man einfach alles zusammen, schaffte eigentlich das Privateigentum komplett ab und schaffte vor allem auch das Geld ab. In einigen Kollektiven wurde es komplett weggestrichen, da erzählen die nachher auch noch was. Hatte man eher eine anarcho-syndikalistische Orientierung, ging es eher in die Richtung der Ideen von Bakunin, dass also bestimmtes Privateigentum schon bleiben sollte, bestimmte Leute kriegten also noch Parzellen und darüber hinaus wurde gemeinsam gewirtschaftet. Man kann die unterschiedlichen Modelle dieser Kollektive überhaupt nicht zählen. Und ihr merkt es so faszinierend, das ist bei einer Bevölkerung, die also einen extremst niedrigen Bildungsstand hatte, ne? Also das ist wirklich, wer heute mal durch Aragon fährt, der sieht noch ein bisschen was davon, das ist eine Wüste da. Im Sommer ist da kein grüner Halm. Also das ist ein knüppelhartes Leben auf einem sehr, sehr niedrigen ökonomischen Stand. Aber die Verbesserungen waren eindeutig sichtbar. Die Kommunisten während des Spanischen Bürgerkriegs haben sich viel Mühe gegeben, da komme ich nachher nochmal drauf, von einer Zwangskollektivierung zu sprechen. Wobei man sich natürlich fragen kann, was stalinistische Kommunisten im Jahre 1936 gegen eine Zwangskollektivierung gehabt hätten. Mir wäre ein ziemlich großes Beispiel einer sehr systematischen Zwangskollektivierung eingefallen, das sie offensichtlich nicht gestört hat. Das hat es auch gegeben, vor allen Dingen beim Vormarsch republikanischer Milizen an die Front. Aber wenn man es zusammenrechnet, ist das eigentlich verschwindend gering. So, und jetzt können wir mal eben kurz hier hineinschauen. In das, was
Leertaste genau?
Einfach jetzt hier so drauf? Oder erst Leertaste drücken?
Erst die Leertaste.
Alle Minister der Regionalregierung machten sich aus dem Staub. Nur einer blieb. Kompanz. Die Straße gehörte uns.
Kompanz bat die CNT, ihm ein Komitee zu schicken, mit dem er verhandeln könne.
Er sagte zu ihnen, wir stehen in eurer Schuld, denn ihr habt diesen Aufstand beendet. Wir haben euch Unrecht getan.
Von heute an bin ich zu nichts mehr nütze. Ich bin nicht mehr der Präsident. Aber wenn ich euch von Nutzen sein kann, könnt ihr auf mich zählen. Das waren seine Worte. García Oliver schlug vor, aufs Ganze zu gehen. Aber nur er und Jena waren dafür. Santillán und Federica Monseni waren dagegen. Sie sagte, aufs Ganze gehen heißt, unsere eigene Diktatur errichten. Und das hieße, den Anarchismus leugnen. Santillán sagte, wenn wir aufs Ganze gehen und den Anarchismus einführen, isolieren wir uns nicht nur in Spanien, sondern auf der ganzen Welt. Keiner wird uns unterstützen oder uns Waffen geben.
mi ayuda, ni armas, ni nada.
Y por eso la frente no fue a todas, ni quiso el poder que le regalaba, no solo le regalaba a Compañes, ya lo tenía.
Deshalb ging die CNT nicht aufs Ganze und wollte die Macht nicht, die Compañes ihr anbot. Sie hatte sie ja schon. Wir und die anderen Kräfte arbeiteten mit dem Zentralkomitee der antifaschistischen Milizen zusammen. Da die Regionalregierung nicht mehr funktionierte, fiel alle Macht dem Komitee zu.
Wir begannen, die Kolonnen zu organisieren, die direkt an die Front gehen sollten oder dorthin, wo sie gebraucht wurden. Die meisten riefen, wir wollen zur Kolonne Durruti, zur Kolonne Durruti.
Angesichts des gefährlichen Vormarschs der Aufständischen und des Auseinanderfallens der Armee organisieren die Gewerkschaften freiwilligen Milizen aus Arbeitern und Bauern, um das Land zu verteidigen.
Die Kolonne Los Aguiluchos regte an, dass alle Teilnehmer aus der Freiheitsbewegung kommen sollten.
Die Kolonne Hierro war in Gruppen von je 10 Personen eingeteilt. Jede Gruppe unterstand einem gewählten Zugführer. 10 Gruppen ergaben eine Hundertschaft, für die ein Hundertschaftsdelegierter ernannt wurde.
Das Kommando wurde einem aus Freundschaft und Vertrauen und aufgrund der Persönlichkeit übertragen. Es gab also immer ein richtiges Kommando und es gab Befehl und Gehorsam.
Wir gingen zu Fuß von Alcolea nach Madrid. Dort brachte man uns in eine Kaserne, Männer und Frauen. Hier wurde das Bataillon Ascaso aufgestellt, in dem ich kämpfte.
Puedo decir que a medida que nosotros íbamos actuando con la columna de Durruti, nosotros estábamos las manos.
Wir von der Kolonne Durruti halfen dem Volk, eine Selbstverwaltung aufzubauen und organisierten die Kollektivierung. Das hatten wir unser Leben lang gewollt. Es ging nicht ums Schießen. Je weiter wir vorankamen, desto mehr Möglichkeiten boten sich den Menschen, sich zu bilden und dadurch der zukünftigen Gesellschaft Form und Moral zu geben.
Tempo vollziehen sich Veränderungen in Kastilien, Extremadura, Andalusien und Asturien, vor allem aber in der Levante, Katalonien und Aragon.
Ich musste überall dabei sein. Wenn irgendwo was los war, war ich immer mittendrin. So auch auf der Plaza de la Constitución, wo ganz Calanda versammelt war. Als das Revolutionskomitee vom Rathausbalkon verkündete, von nun an gilt hier der freiheitliche Kommunismus, brandete Applaus auf. Wie definiert sich der freiheitliche Kommunismus? Das Geld wird abgeschafft. Jeglicher Privatbesitz, ob von Rechten oder Linken, wird enteignet. Alle Maschinen stehen der Gemeinschaft zur Verfügung. Alle Häuser werden den Einwohnern als Wohnraum zur Verfügung gestellt, unabhängig davon, wem sie gehören. Die Arbeit wird kollektiviert und die Arbeiter in Gruppen eingeteilt.
Trabajo kollektivisado, distribuidos los trabajadores.
trabajadores en grupos.
No hizo falta Senecas para organizar aquello que...
Die Arbeiter organisierten alles selbst. Eine Reihe von Komitees wurde gegründet. Das Gewerkschaftskomitee, zweifellos das wichtigste von allen. Das Verteidigungskomitee, die Komitees für Landwirtschaft, Ernährung und Friseure und so weiter. Die Arbeiter bestimmten diejenigen zu Delegierten, die sie für die Fähigsten hielten, alles gerecht aufzuteilen.
De llevar la marcha, de distribuir el trabajo, de distribuir todo.
Die anarchistische Verachtung des Geldes führt zu einer radikalen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Lokale Tauscheinheiten und Bonds werden eingeführt. Vielerorts wird das Geld ganz abgeschafft.
Das Geld verschwand. Gemäß Kropotkins Ideen wurden Sammel- bzw. Verteilungsstellen eingerichtet, wo man Nahrungsmittel gegen Bonds oder auf Lebensmittelkarten bekam. Bei dieser Art der Verteilung musste man schon eine gewisse Denkungsart mitbringen. Warum holst du heute 2 Kilo Fleisch? Dir reicht doch eins. Komm lieber morgen wieder, dann holst du dir Frisches oder einen Anzug oder ein paar Schuhe. Strom, Wasser, Schule, alles war kostenlos, man musste für nichts bezahlen.
Es gab keinen Egoismus. Wie auch? Wenn es kein Geld gibt, kann es auch keinen Egoismus geben.
Wenn man das heute erzählt, glaubt es einem keiner. Aber es hat wunderbar funktioniert.
Die Kollektivierung wurde von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung gut angenommen. Und das waren nicht alles Gewerkschaftler oder Anarchisten.
El que quiso ser individualista continuó siendo individualista, pero fueron muy pocos. Y el que, como mis padres, aquí, a 30 metros de aquí...
Wer wollte, blieb Individualist. Aber das waren nur sehr wenige, meine Eltern zum Beispiel. Aber auch sie mussten, um Lebensmittel zu bekommen, etwas abgeben. Meine Eltern zogen in dem Jahr 4 Schweine auf, um sie schlachten zu lassen. Ich schickte einen Genossen zu ihnen, was meine Mutter gewiss geärgert hat. Er entschied, die Familie habe mit einem Schwein genug und beschlagnahmte die anderen 3. Das reichte als Gegenleistung aus, um die Familie mit dem zu versorgen, was sie übers Jahr brauchte.
La familia tenía bastante con un cerdo. Y le requisaban los 3 con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año.
Wir arbeiteten gerne. Außerdem arbeiten Kollektivisten billiger als Individualisten. 100 Individualisten brauchten zum Beispiel 100 Traktoren. Ein Kollektiv mit 100 Personen brauchte höchstens 10.
Los 100 que no necesitan 100 tractores. Y nosotros necesitamos 10.
Nach Absetzung der alten Kommunalverwaltung übernehmen die Arbeiter, die hauptsächlich in der CNT und zu geringen Teilen auch in der UGT organisiert sind, die Kontrolle. Schritt für Schritt bringen sie das öffentliche Leben wieder in Gang.
Das Revolutionskomitee ernannte mich zum Versorgungsdelegierten. Wir hatten die Verantwortung für alle Güter, die es bei uns gab, und organisierten auch den Tauschhandel. Hatte ein Dorf zum Beispiel keinen Weizen, fuhren wir an die Mittelmeerküste und tauschten Zucker gegen Weizen. Von dort brachten wir auch Schokolade und andere Tauschgüter mit.
Das soll erstmal als Eindruck genügen und es schadet gar nichts, dass das ein hochparteiischer Eindruck ist natürlich. Jetzt haben wir sozusagen die Folie, gegen die wir ein bisschen die kritische Perspektive setzen können. Aber bei aller Kritik an der Mythisierung des spanischen Bürgerkriegs, was natürlich jetzt auch Zeitzeugen wirklich zusteht, in den grundsätzlichen Linien war das schon so, wie die das da beschreiben. Nur so einige andere Aspekte würde ich gerne aufspießen, beispielsweise, dass Kollektivisten gerne gearbeitet haben. Und so ein paar andere Punkte, wo man sicherlich noch ein bisschen was differenzieren muss. Vorher vielleicht noch ganz kurz eine Klärung, was ich meine, wenn ich Mythisierung meine. Mit Mythen sind nicht einfach nur unwahre Erzählungen gemeint, sondern Mythen sind sehr viel mehr. Mythen sind Erzählungen, die identitätsstiftend wirken und Handlung steuern. Der deutsche Romancier Hermann Broch hat sie mal sehr schön Siegeln des Weltwissens genannt. Wir alle leben mit einer ganzen Latte von mythischen Erzählungen, die für uns zum Selbstverständnis unserer Weltorientierung gehören. Beispielsweise in einem Land zu leben, wo wir auf demokratische Weise an politischen Prozessen beteiligt sind. Das wird reproduziert. Mythen müssen wiederholt werden, damit sie sich in einer Kultur etablieren können. Im Fall des Spanischen Bürgerkriegs hat die Mythisierung des Kampfes und der Revolution eigentlich schon angefangen, während die Ereignisse noch liefen. Und das ist auch nur allzu nachvollziehbar. Wenn man sich mal verdeutlicht, was im Jahre 1936 in Europa los war. Der Spanische Bürgerkrieg ist deswegen zu einem mythischen Ereignis für die europäische oder globale Linke geworden, weil er mehr oder weniger als der einzige wirkliche Fall erschien, in dem dem Vormarsch des Faschismus Einhalt geboten werden konnte. In dem tatsächlich gegen faschistischen Vormarsch gekämpft wurde. Und so wird es tatsächlich auch immer wieder dargestellt. 1933 fällt Deutschland an die Nationalsozialisten. In den 20er Jahren ist Italien bereits faschistisch geworden. Horthy regiert in Ungarn und so weiter und so fort. Es sah aus, als wäre diesem gewalttätigen rechtsradikalen Vormarsch nichts entgegenzusetzen. Und in der organisierten Arbeiterbewegung hat man vor allen Dingen, also die Niederlage in Anführungszeichen, das war ein Wahlsieg der NSDAP, 1933 als ungeheuer beschämend empfunden. Das ist einer der Gründe gewesen, warum beispielsweise nicht wenige deutsche Aktivisten, also Arbeiteraktivisten, Gewerkschafter, mit den sogenannten internationalen Brigaden nach Spanien gegangen sind, um wenigstens da diesem Vormarsch entgegentreten zu können. Der Mythos, dass in Spanien Faschismus und linksradikale Utopie gegeneinander gekämpft haben, war in Spanien auch ein vereinigender Mythos. Das heißt, gegen den Faschismus kämpfen zu müssen, hat Brüche innerhalb der politischen Struktur der republikanischen Zone überdecken geholfen. Tatsächlich ist die Bezeichnung faschistisch für die Franco-Seite sehr, sehr, sehr problematisch. Es wäre schön gewesen, wenn das nur Faschisten gewesen wären. In Wirklichkeit war es ein weit gefächertes soziales Spektrum, das sich auch überhaupt nicht einig war und in dem die Faschisten erstmal gar keine große Rolle spielten. Die spanische faschistische Partei war winzig klein. Die hatte einen Abgeordneten in den Cortés. Und erst mit Beginn des Bürgerkriegs haben die Faschisten angefangen, sich reihenweise in die Franco-Reihen zu schmeißen und die Partei hat enormen Zulauf bekommen. Aber Franco kann man eigentlich nicht als Faschisten bezeichnen. Franco ist der Repräsentant des autoritär-katholischen Regimes und hat sich auch dementsprechend aufgeführt. Nach 1939, das vielleicht nur ganz kurz, war die Falange, also die spanische faschistische Partei, so enttäuscht, dass Franco sich weigerte, jetzt eine faschistische Diktatur im Stile Mussolinis oder Hitlers mit ihr als starker Partei einzurichten, dass sie sogar Mordpläne gegen ihn schmiedete. Franco hat die Faschisten außer Landes gejagt oder inhaftiert. Also das wäre so ein Beispiel für einen vereinigenden Mythos. Der Kampf gegen den Faschismus, den hat es so in Spanien nicht gegeben. Es war ein sehr spezifisch spanisches Phänomen, das sich zu einem internationalen Krieg ausweitete. Also das nur, um kurz zu bebildern, was ich meine, wenn ich Mythos sage. Gehen wir mal zu einigen konkreten Fällen über. Das habe ich jetzt schon gesagt. Beispielsweise, was man immer wieder findet, und das ist jetzt sozusagen der Gedanke, war das, was sich da in Spanien abgespielt hat, eine anarchistische Revolution? Kann man wirklich sagen, das war jetzt die anarchistische Revolution? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man eine Revolution mit starken anarchistischen Zügen eigentlich nur 1871 in der Pariser Kommune, die hat 73 Tage gehalten und dann es auf sie im Blut in der Semaine Sanglante, also in der blutigen Woche. Ein Argument, das auch in der Forschung immer wieder angebracht wird, gerade in der englischsprachigen Forschung, ist, dass Spanien im internationalen Kontext ein Sonderfall der Entwicklung gewesen sei. Nämlich, dass Spanien das einzige Land gewesen sei, das jemals eine handlungsmächtige, starke anarchistische oder anarcho-syndikalistische Tradition entwickelt hätte, die dann eben auch in der Lage war, eine solche Revolution durchzuziehen. Man spricht vom spanischen Sonderweg. Das wird gestützt durch eine Behauptung, die auch immer wieder in der Forschung wiederholt wird, dass die CNT 1936 beim Ausbruch des Bürgerkriegs über 2 Millionen Mitglieder gehabt hätte. Das hätte sie definitiv zur größten anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft der Welt gemacht. Mindestens Europas, wenn nicht sogar der Welt. Diese Behauptung, dass die CNT so viele Mitglieder gehabt hätte, ist sehr, sehr, sehr fragwürdig. Ich werde mal kurz erläutern, warum. Das Archiv der CNT ist in einer halsbrecherischen Aktion gegen Ende des Bürgerkriegs, also die Mitgliederkartei, die durfte natürlich Franco nicht in die Hände fallen, aus Spanien herausgeschafft worden und nach einer wilden Odyssee durch Europa in Amsterdam gelandet, im Archiv Soziale Bewegung. Unter dem Schutz der holländischen Königin dann nachher tatsächlich. Dieses Archiv ist bis zum heutigen Tage nicht komplett erschlossen und es ist sehr wahrscheinlich, dass viele, viele Karteikarten, Mitgliederkarteikarten vernichtet worden sind oder verloren gegangen sind. Deshalb müssen wir uns auf das stützen wissenschaftlich, was verbirgt aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg existiert. Und da hat es tatsächlich eine Erfassung innerhalb der CNT gegeben, und zwar im Juni 1936, also ganz kurz vor Beginn des Bürgerkriegs. Die Zahl habe ich nicht ganz genau im Kopf, aber zu diesem Zeitpunkt hat die CNT nachweislich 559.289 Mitglieder. Das ist nicht wenig, aber das ist deutlich weniger als 2 Millionen. Interessanterweise hat die CNT ihren höchsten Mitgliederstand, fast ein Drittel mehr, 750.000, lange vor dem Bürgerkrieg gehabt, nämlich 1919. Und diesen hohen Mitgliederstand hat sie bekommen, weil damals ein berühmter Streik sich in Spanien ereignet hat, der über Monate ging und zur ersten großen Kraftprobe zwischen der gerade mal 9 Jahre alten anarcho-syndikalistischen CNT und der spanischen Monarchie wurde. Der sogenannte Canadiense-Streik, nicht ganz zufällig wieder in einem Strombetrieb. Der hieß Canadiense, weil der Besitzer ein Kanadier war. Die saßen am Ebro. Das hat damals, das ist ganz interessant, eigentlich ist der Streik gescheitert. Er ist extrem brutalisiert worden auf Seiten des Staates. Am Schluss schwammen in Barcelona, ich glaube, 3 große Schiffe, weil die Gefängnisse voll waren, auf die man Tausende von gefangenen Arbeitern steckte, die man willkürlich einkassiert hatte. Aber die Situation hatte sich derartig verschärft und die CNT hatte derartig deutlich gemacht, dass sie von ihren Positionen nicht abwich, dass nachher zwar eigentlich der Streik scheiterte, aber Spanien das erste Land wurde, das den 8-Stunden-Tag einführte. Das erste Land weltweit. Das war ein Ergebnis dieses Streiks. Und wenn eine Gewerkschaft so etwas erreicht, ist sie für die Arbeiterschaft natürlich interessant. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Das heißt also, diese Überstärke der CNT ist erstens durch die Zahlen, wie wir sie jetzt haben, nicht gedeckt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Mitgliederzahl der CNT, ähnlich wie bei den Faschisten auf der anderen Seite, nachdem der Bürgerkrieg einmal ausgebrochen war, einen gewaltigen Sprung nach oben machte. Das darf man aber jetzt nicht damit verwechseln, dass die CNT auf einmal Tausende von überzeugten Anarchisten in ihren Reihen hatte. Das hatte sie vorher auch schon nicht. Da komme ich gleich nochmal zu. Sondern die Situation war so, dass beispielsweise gerade in Barcelona, wenn man keine Gewerkschaftsmitgliedskarte hatte, man auf der Straße durchaus von einer dieser Arbeiterpatrouillen aufgegriffen werden konnte. Die haben auch Hausdurchsuchungen gemacht und so weiter. Es war eine Revolution, da geht es nicht friedlich zu. Die CNT, idealistisch wie sie war, hat zu allem Überfluss auch noch, weil sie ja nichts mehr gehasst hat als Gefängnisse, am 19. und 20. Juli direkt sämtliche Gefängnistüren aufgemacht. Kommentarlos. Das war zwar grundsätzlich erstmal eine schöne Idee, aber es hat natürlich auch eine Menge Leute auf die Straße geschickt, die gedacht haben, oh, die Polizei ist nicht da und ich bin draußen und hier darf ich in jedes Haus. Klasse! Dementsprechend ging es dann zu. Die Arbeiterpatrouillen sollten das eigentlich kontrollieren, aber die Grenzen waren teilweise fließend. Es gibt ein Zitat, das das ganz schön bebildern kann, was damals dazu führte, dass möglicherweise die Mitgliederzahlen tatsächlich, wir wissen es halt nicht genau, einen gewaltigen Sprung nach oben machten. Nämlich, dass die Leute sich schützen wollten. So schnell wie möglich in eine Gewerkschaft einzutreten, um sich zu sichern, um eine Zugehörigkeit zu signalisieren. George Orwell hat das so ein bisschen beschrieben in seinem berühmten Buch Mein Katalonien, also kann man auch schön mal nachlesen. Ich zitiere mal, auch das kann ich leider nicht auswendig. Da ist er gerade ganz neu aus England nach Barcelona gekommen und für ihn ist das also noch so das Traumland, aber selbst da wird er schon so ein bisschen misstrauisch, wobei das natürlich in der Rückschau geschrieben ist. Das seltsamste von allem aber war das Aussehen der Menge. Nach dem äußeren Bild zu urteilen, hatten die wohlhabenden Klassen in der Stadt praktisch aufgehört zu existieren. Außer wenigen Frauen und Ausländern gab es überhaupt keine gut angezogenen Leute. Praktisch trug jeder grobe Arbeiterkleidung. Blaue Overalls oder irgendeine der Milizuniform ähnliches Kleidungsstück. All das war seltsam und anrührend. Ich erkannte nicht, dass sich viele wohlhabende Bürger einfach still verhielten und vorübergehend als Proletarier verkleideten. Und ein nachvollziehbares Mittel, halt sozusagen diese Verkleidung noch ein bisschen weiterzutreiben, war so schnell wie möglich in die CNT einzutreten. Das heißt, wir sind besser beraten, wenn wir davon ausgehen, die CNT war stark mit über 500.000 Mitgliedern, aber sie war nicht so stark, dass sie im Alleingang diese Veränderung hätten bewirken können.
Denn ja, man muss eigentlich muss natürlich trotzdem dazu sagen, dass ja Spanien 23 Millionen Einwohner zu der Zeit hatte. Also im Verhältnis zu Deutschland gesehen, müsstest du das, wenn du das hochrechnen würdest, wäre es ja auch ein Vielfaches. Ne? Also von daher.
Ja, aber du kannst es leider nicht so ohne weiteres hochrechnen und das gehört auch dazu. Überall, wo anarcho-syndikalistische Gewerkschaften gearbeitet haben, haben sie immer nur eine Minderzahl der Arbeiterbewegung organisiert. Das war in Spanien auch so. Die UGT war deutlich größer. UGT war viermal so groß. Also auch die Behauptung, dass sei wenig, ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Das gehört zu diesen berühmten Mythen. Doktor, auch du musst dich von ein paar Träumen trennen. Ja, das ist tatsächlich so. Und was die Sache noch ein bisschen schwieriger macht, das ist ja klar, darum geht's. Es gibt einen schönen Satz von Roland Barthes, der Mythologe sei der Spielverderber. Und der große Johann Heusinger hat mal gesagt in seinem wunderbaren, aber natürlich sehr diskussionsbedürftigen, aber wunderbaren Buch Homo Ludens, der spielende Mensch, in der Menschheitskultur war der Falschspieler immer noch beliebter als der Spielverderber. Die Sache wird deswegen noch ein bisschen schwieriger mit diesem Blick, war jetzt die CNT wirklich die alleintreibende Kraft oder hätte sie das gekonnt, weil man sich klar machen muss, dass auch eine so starke Gewerkschaft wie die CNT, jetzt mit über 500.000 Mitgliedern, nicht nur aus überzeugten revolutionären Anarchisten besteht, die alle bereit sind, in der Situation der Revolution direkt den kompletten Umsturz zu riskieren. Wir können natürlich überhaupt nicht sagen, wie das jetzt mengenmäßig verteilt war. Aber ein spanischer Kollege, der übrigens absolut kein Anarchistenfreund ist, aber der trotzdem eine relativ gute Forschung gemacht hat, Julian Casanova, hat mal so eine Einteilung gemacht. Es gab die, die nannte man in Spanien Los Conideas, die wirklich überzeugten, die also auch der Meinung waren, dass ihre politischen Überzeugungen ihren Lebenswandel steuern, ihr moralisches Verhalten, die agitiert haben, die ihr Veranstaltungen gemacht haben und so weiter und so fort. Das war natürlich eine Minderheit innerhalb der Bewegung und innerhalb der großen Organisation waren die auch sehr respektiert, man hat die sehr bewundert. Also selbst alte Aktivisten haben, wenn sie gefragt wurden, warst du Anarchist, haben sie gesagt, nein, so weit bin ich noch nicht, der ist Anarchist, ich bin nur Sympathisant. Obwohl sie das also zigmal hätten sagen können. Dann gibt es sicherlich eine sehr, sehr breite Schicht innerhalb der CNT, die also sozusagen diese Überzeugungskraft, aber halt diesen aktivistischen Drang, also diesen Schwung, das weiterzutragen, nicht hatten, aber trotzdem ganz gewiss revolutionär überzeugt waren. Aber spätestens ab 1919 müssen wir auch davon ausgehen, dass die CNT einfach nur als Gewerkschaft interessant war. Sie galt innerhalb der spanischen Arbeiterbewegung als glaubwürdig. Das hatte sie 1919 bewiesen. Die hat den Streik fortgesetzt, obwohl die Unternehmer eigentlich schon alle Zugeständnisse gemacht haben, weil sich ihr Betrieb weigerte, einen Mitarbeiter nicht einzustellen. Deshalb haben die diesen Streik weitergeführt, der also fast zum Bürgerkrieg schon führte damals. Das ist schon beeindruckend. Sie hatte es geschafft, den 8-Stunden-Tag durchzusetzen. Das spürten alle Arbeiter in Spanien. Eine bessere Werbung für eine Gewerkschaft kann man gar nicht machen. Das heißt, viele werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in die CNT gegangen sein, weil sie sie als Gewerkschaft interessant fanden und nicht als revolutionäre Organisation. Der britische Historiker Paul Preston, einer der besten Experten zum Bürgerkrieg überhaupt, hat ein ganz interessantes Dokument in Segovia gefunden, nämlich hat man Mitgliederkarteien unterschiedlicher Gewerkschaften verglichen. Es gab ja nicht nur die anarcho-syndikalistische CNT oder die sozialistische UGT, es gab katholische Gewerkschaften, in die eigentlich keiner ging, gemäßigt konservative Gewerkschaften, da war auch keiner drin. Aber je nachdem, wo man gerade war, konnte es halt sein, dass es vielleicht nur eine katholische Gewerkschaft gab. Und die CNT da jetzt nicht war, irgendwo auf dem Land. Da regierte dann der Priester. Und dieser Arbeiter war sehr pragmatisch. Preston hatte rausgekriegt, oh, der ist in der CNT. Dann hat er die Arbeiterkartei der UGT durchgeguckt, da fand er den gleichen Namen. Dann blätterte er eine katholische Kartei durch, da war der gleiche Name drin. Der war Mitglied in allen Gewerkschaften. Der hatte sich einfach überall angemeldet. Das ging damals, ne, im Nicht-Internet-Zeitalter hätte man miteinander telefonieren oder schreiben oder sich mal besuchen müssen. Heute klappt das nicht mehr so ohne weiteres. Aber damals ging das, ich vermute mal aus dem ganz prosaischen Grund, ich weiß nicht, wo ich arbeiten werde in Zukunft. Ich will eine gewerkschaftliche Vertretung haben, ich will mich organisieren, ich brauche das, um meine Situation, meine Arbeitssituation zu verbessern. Jetzt gehe ich, was weiß ich, von Barcelona, gut, das ist die CNT, da werde ich mal erstmal schön CNT-Mitglied. Ah Mist, aber jetzt werde ich versetzt oder brauche einen anderen Job, kann eine Familie, verliebe mich, gehe nach Barbastro. Shit, da gibt es nur dieses langweilige katholische Syndikat. Schön, gehe ich da auch noch mit rein. Der wird nicht der Einzige gewesen sein, auch wenn vielleicht solche Extremfälle eher ungewöhnlich waren. Gewerkschaften waren in allererster Linie mal pragmatische Hilfsmittel, um die Situation der Arbeiter zu verbessern. Und das wurde auch von ihnen erwartet. Und dass das auch innerhalb der CNT so war, kann man schön daran sehen, dass kurz vor 1936 nochmal eine Beitrittswelle innerhalb der CNT sich ereignet hat. Und innerhalb sozusagen dieser Mittellage, also dieser anarchistisch überzeugten Leute, Melchor Rodríguez García beispielsweise, sehr darüber diskutiert wurde, ob man denn mit dieser Basis eine Revolution durchkriegen könne. Die CNT hat sich sehr bemüht, durch also Kultureinrichtungen, Ateneos und so weiter, die Leute zu schulen. Also die haben die nicht einfach nur da drin gelassen. Die wollten schon aus denen überzeugte Anarcho-Syndikalisten machen. Aber kriegt man 550.000 Leute hier rein. Also das musste man erstmal organisiert bekommen und das hat halt gewisse Schwierigkeiten gemacht. Und da war man sich eigentlich, so geht das nicht. Also wenn wir jetzt jeden hier reinlassen, wenn wir so wuchern, dann können wir nicht kontrollieren, was die tun. Wir kriegen aus denen keine revolutionäre Bewegung zustande. Und daran kann man eigentlich sehr schön sehen, dass diese Probleme durchaus bewusst waren. Dass es also tatsächlich eine pragmatische, proletarische Basis gab, die die CNT erstmal als glaubwürdige Instanz zur Verteidigung ihrer Rechte und Möglichkeiten ansah. Und das hat dann, damit komme ich zum nächsten Punkt, das, was da auch gesagt wurde, Kollektivisten arbeiten gern. Das ist ja alles erstmal grundsätzlich nicht falsch. Das lässt sich durchaus beweisen. Aber es gibt eine mythische Geschichte, dass die Arbeitslaune und Produktion während der Revolution gewaltig nach oben schoss und auch auf diesem hohen Stand blieb. Die Tücke ist jetzt natürlich, dass man da bestimmte Dokumente nicht durcheinander schmeißen darf. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die industrielle Produktion gucken, da fehlte es an Rohstoffen, da wurden die Anlagen bombardiert. Die wichtigsten Arbeiter gingen an die Front mit den Milizen und so weiter. Die Produktion war sowieso schwer aufrechtzuerhalten. Und es gibt tatsächlich Fälle, wie zum Beispiel halt die Stromversorgung oder auch das Eisenbahnnetz, wo die Arbeiter- und gewerkschaftliche Selbstverwaltung sehr große Verbesserungen bewirkt hat. Aber, und das ist ein Buch, das ist jetzt vor kurzem auf Deutsch beim Graswurzel Verlag erschienen, das gibt es aber schon länger, von einem amerikanischen Kollegen, Michael Seidman, Workers Against Work, Arbeiter gegen die Arbeit, der hat das recht schön nachgewiesen, auch wenn man an diesem Buch einiges kritisieren kann, meiner Ansicht nach. In anderen Bereichen der kollektivierten Produktion musste die CNT auf einmal gegen ihre eigenen Mitglieder vorgehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie führte Krieg. Es war ein Bürgerkrieg. Die Produktion wurde auf Waffen umgestellt und man musste so viel wie möglich produzieren, wenn man sich von der Franco-Seite, die kräftig von Italien und Deutschland unterstützt wurde, nicht überrennen lassen wollte. Das heißt, mitten im revolutionären Umbruch, auf den ja selbst die organisierten und überzeugten Anarchisten gewartet hatten, ging die Arbeitslast nach oben. Musste man auf einmal Überstunden machen, musste man am Wochenende antreten und so weiter. Das sahen viele nicht ein. Diese eher pragmatische Basis, die in die CNT gegangen war, um ihre Situation zu verbessern, um die Arbeitslast zu reduzieren, um die Löhne zu heben, ganz normale Ziele, die man hat, wenn man in eine Gewerkschaft ging, wurden auf einmal von ihrer eigenen revolutionären Gewerkschaft zum Arbeiten gescheucht. Seidman hat relativ überzeugt nachgewiesen, dass da also manchmal richtig rüde vorgegangen wurde. Die CNT brachte so Druckkommandos in die kollektivierten anarchistischen Betriebe, damit die auch produzierten. Das war das eine Problem. Das andere Problem war, bei diesen Kollektivierungen, die wirklich erstaunlich gut gearbeitet haben, aber sie arbeiteten erstaunlich gut auf einem überschaubaren Rahmen. Die konnten in einer bestimmten Region ihren Tauschhandel prima organisieren. Aber allein da wurde es schon schwierig. Das eine Dorf hat das Geld abgeschafft. Das andere hat die republikanische Pesete noch. Das eine macht reinen Tauschhandel, das andere möchte verkaufen. Das eine hat noch Privateigentum, zumindest minimal, das andere nicht. Das heißt, man kann auch bestimmte Güter für sich selber nehmen und so weiter. Selbst in einem regionalen Rahmen ist so etwas, also dann sozusagen eine Versorgung sicherzustellen oder eine regelmäßige Produktion, die nicht nur für den Eigenbedarf ist, schon relativ schwierig. Aber die Versorgung der Front und der großen Städte war unter diesen Umständen verflucht schwierig zu organisieren. Das ist in Barcelona der CNT und der FAI auch durchaus aufgefallen. Und das hat zur Folge gehabt, dass sowohl CNT als auch FAI langsam aber sicher ihre Strukturen hierarchisierten. Das hieß also, just die Organisationen, die eigentlich die libertäre Revolution hätten vorantreiben sollen, waren die, die auf einmal autoritäre Strukturen aufbauten. Die versuchten, Kontrolle über diese Kollektive zu kriegen, die versuchten, die kollektivierten Betriebe in den Griff zu bekommen, um eine koordinierte Produktion zustande zu kriegen, die man möglicherweise wirklich einfach auch brauchte. Jetzt hatten sie aber das Pech, dass das überzeugte Anarchisten waren, die diese Kollektive machten. Dann wehrten die sich. Das ließen die nicht mit sich machen. Das hieß nicht, dass die aufeinander schossen. Aber die Diskussionen waren scharf. Wenn also aus dem, und dann kommt noch hinzu, ein paar anarchistische Bauern in Aragon, die mögen sich ja 100.000 Anarchisten genannt haben. Aber Städter fanden die blöde. Und dann kamen irgendwelche aus Barcelona und wollten ihnen erzählen, wie sie das zu machen haben. Da haben die rausgeschmissen. Er sagt, weg mit euch, ihr habt keine Ahnung, ihr seid nicht Anarchisten. Also weg, verkusch, ne? Also wir haben der Forke vom Land gejagt. Der Zeitzeuger Abel Pass, mit dem Lutz Bernd und ich ein Buch gemacht haben, das ist sehr schön beschrieben in seiner hoch idealisierenden Erinnerung, wie er als junger Anarchist, 16 Jahre war er beim Ausbruch des Bürgerkriegs, als er 1937 über die Landkommunen ging. Die haben den erstmal aufs Feld geschickt, alleine. Ich weiß nicht, wer von euch mal auf dem Bau gearbeitet hat. Wenn man da als kleiner, dummer Studi kommt, was macht man? Ich habe am Abriss habe ich mal gearbeitet, bei Böker. Das Erste, was die machen, ist, gehen mal auf die vierte Etage, reißen den Teppich raus. Das ist die fieseste Arbeit, die man machen kann. Und wenn man das einen Tag lang gemacht hat, schön allein und richtig verdreckt ist, dann darf man vielleicht mit ihnen im Keller mal einen Wodka trinken. Und ungefähr so lief das da auch. Die haben den aufs Feld geschickt, hat gesagt, Jungelchen, da ist das Stroh, nun mach mal. Setzten sich gemütlich unter den Baum und guckten dem Städter zu, wie er schwitzte. Und fanden das ganz prima. Die konnten tausendmal zur gleichen Organisation gehören. Der blieb erstmal Städter. Identitäten sind sehr brüchige Angelegenheiten. Und das verschwindet nicht plötzlich. Das wird eben nicht plötzlich eine einzige homogene Masse. Und dementsprechend haben sich diese Kollektive wirklich auch zur Wehr gesetzt. In der Forschung ist längst anerkannt, darauf komme ich gleich noch zurück, diejenigen, die Kollektive zerschlagen haben, in letzter Konsequenz waren die Kommunisten. Die haben sie tatsächlich auch mit Gewalt zerschlagen. Aber Probleme hatten die auch mit ihrer eigenen Organisation. Das heißt, weshalb ich das erzähle, ist jetzt nicht, um, was manchmal auch in der Forschung getan wird, sozusagen die ganze Tatsache des revolutionären Umsturzes wegzuwischen. Nur ich glaube, wenn wir solche Ereignisse beurteilen wollen, und möglicherweise auch beurteilen wollen vor dem Hintergrund, welche Veränderungsmöglichkeiten radikaler Art gibt es denn heute theoretisch, muss man sich tatsächlich ein so genaues Bild wie möglich machen, um die Schwierigkeiten zu erkennen, die daran hingen, eine libertäre Revolution zu organisieren. Denn ganz ohne Organisation ging es eben nicht. Und das merkten Zenete und Fey dann relativ deutlich. Wir haben das ja am Anfang mal diskutiert. Ne? Nehmen wir die Staatsgewalt jetzt? Nein, die wollten wir nicht. Stattdessen haben sie es mit dem Komitee versucht, was so eine Art Parallelmacht dann war. Aber der spanische Anarchist Joan Peró hat mal sehr schön gesagt, wir haben uns aus lauter Anständigkeit manchmal fürchterlich blöde verhalten. Und in mancherlei mancherlei Hinsicht mag das auch gestimmt haben.
So, jetzt gucke ich mal eben, was ich euch noch erzählen wollte. Ja, Probleme, Kollektivierung. Hierarchisieren.
Ach ja, der letzte Punkt noch aus meiner eigenen Forschung. Zur anarchistischen Revolutionsvorstellung gehörte nicht nur, ganz gewiss nicht nur, der Umsturz der ökonomischen Produktionsverhältnisse, sondern die anarchistische Revolutionsutopie ging deutlich darüber hinaus, deutlich. Und zu ihr gehörte eine kulturelle Utopie, die meiner Ansicht nach sogar wesentlich war daran. Also der Gedanke war, jeder Mensch sollte in einem nachrevolutionären gesellschaftlichen System in die Lage versetzt werden, frei und ungehindert seine kreativen Fähigkeiten auszuleben, in jeder Hinsicht. Die Revolution galt als ein Akt der Kreativität, das war so der höchste Akt der Kreativität. Aber es ging ums Schreiben, ums Malen, ums Musikmachen und so weiter. Auch die Schätze der Kultur sollten frei zugänglich sein. Die Vermarktung menschlicher Kreativität durch einen Kunstmarkt war für die Anarchisten ein absolut rotes Tuch. Schon im 19. Jahrhundert haben sie dagegen gewettert und gepestet. Und auch in dieser Hinsicht haben sie ihre Leute sehr systematisch geschult. Also die anarchistischen Zeitungen zum Beispiel waren eigentlich ein offenes Forum für dichtende Arbeiter. Es hat so Kunstsensibilität. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich rede von einer niederstufigen Bevölkerung mit einem Bildungsstand, der, wenn die ihren Namen schreiben konnten, waren die schon richtig gut. Die Anarchisten haben eine Kulturschulung gemacht, die es also in diesem Ausmaß in Spanien nie wieder gab und die auch extrem erfolgreich war. Es war dann zum Beispiel so, dass anarchistische Zeitschriften so Zeichnungen veröffentlichten, da war dann eine Allegorie der Revolution drauf, also so eine Dame mit weißem Kleid und Fackel und so einem dicken Gewehr oder sowas. Und dahinter blühte dann was. Und das war dann die Zukunft. Und dann sollten die Leserinnen und Leser, das richtet sich an Männer wie Frauen, trotz der patriarchalen Grundstruktur, das interpretieren, wie in der Schule. Und die Interpretationen wurden eingeschickt und die Redaktion hat die sich angeschaut und in der nächsten Ausgabe wurde die beste veröffentlicht. Manchmal gab es sogar ein Preisgeld. Das mag uns wunderlich vorkommen, aber ihr merkt, wie systematisch diese Schulung lief. Und 1936 war sie wirklich so weit gediehen, dass es eine enorm intensive, sehr vielfältige und meiner Ansicht nach auch absolut erhaltenswerte literarische Produktion innerhalb des Anarchismus gab. Der Gedanke war natürlich, da haben die Anarchisten manchmal ein bisschen primitiv getickt, wenn wir erstmal die großen Hindernisse weggeschafft haben, Kirche, Staat, Militär, Kapital, dann wird sich der Rest eigentlich mehr oder weniger von alleine finden und es wird auch von alleine eine neue revolutionäre Kultur entstehen. Diese neue Kultur entstand auch. Aber sie sah teilweise ganz, ganz anders aus, als die Anarchisten das erwartet hatten. Denn die anarchistische Literatur des Spanischen Bürgerkriegs war in erster Linie Kriegsliteratur. Das heißt, man war der Ansicht, jetzt haben wir eigentlich keine Zeit mehr für schöne künstlerische Experimente. Was wir an Künstlerischem jetzt machen, muss dem Krieg dienen. Das Ergebnis war, interessanterweise, eine hochnationalistische Literatur. Und aus dieser nationalistischen Umdeutung sozusagen eines universellen Pueblo-Konzepts zu einem nationalen Pueblo-Konzept ergaben sich einige merkwürdige Konsequenzen. Ich kann euch kurz mal das Drastischste schildern. Der Anarchismus ist eine zutiefst antirassistische Bewegung. Er war eigentlich immer eine antinationalistische Bewegung, aber rassische Trennung hat er auch nicht gelten lassen. Während des Spanischen Bürgerkriegs haben auf Francos Seite, wir wissen nicht genau wie viele, aber wahrscheinlich 100.000 Angehörige des spanischen Kolonialheers, also Marokkaner, gekämpft, die sogenannten Regulares. Die stellten sogar Francos persönliche Leibgarde, also wenn man manchmal Fotos von ihm sieht, in so großen Wagen, da reiten dann wirklich Leute mit weißen Turbanen nebenher, mit so Lanzen, das ist dann wirklich mal interessant. Franco kam aus dem kolonialen Marokko und da fürchterlich gehaust und also im Blut gewartet, wie alle da. Diese Präsenz der Marokkaner, also sozusagen dem spanischen Feindbild schlechthin seit dem Mittelalter, also seit der Reconquista, hat dazu geführt, dass ein nicht uneinflussreicher Teil der anarchistischen Literatur während des Bürgerkriegs komplett umschwenkte und eine extrem rassistische Diskriminierung auf die Marokkaner losließ. Ich habe jetzt, wie gesagt, und das ist eigentlich nur so ein Nebenaspekt, es fügt sich ein in dieses nationalistische Bild, aber das geht dann so weit, dass in einem Gedicht von Logroño beispielsweise, absolut überzeugter Anarchist, ein Truppentransport aus Marokko mit arabischen schwarzen Soldaten, los Negros, los Moros, mit dem Ausbruch der Pest gleichgesetzt wird. Die Gegenwart der Anarchisten, der Araber, der Marokkaner auf dem spanischen Territorium wird metaphorisch dargestellt als Vergewaltigung der weißen Doncella, Castellana und so weiter. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, ich habe es nicht für möglich gehalten. Also ein besonders drastisches Beispiel war auf der Titelseite der Solidaridad Obrera während des Bürgerkriegs 1937, das war die größte anarchistische Zeitung mit der höchsten Auflage damals, war eine Darstellung von zwei Regulares, also zwei marokkanischen Soldaten mit den Gesichtern von Schimpansen, die auf einem Stein saßen und so weiter und so fort. Also auch in dieser Hinsicht hat der Bürgerkrieg Aspekte produziert, die sich mit diesem etwas idealisierten Bild der harmonischen, libertären Revolution nicht so recht vertragen. Dazu muss man sagen, dass diese Entwicklung jetzt im kulturellen Sektor auch durchaus nachvollziehbar ist. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass Spanien vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 20er Jahre hinein in Marokko einen ungeheuer blutigen Kolonialkrieg geführt hat, einer der blutigsten Kriege aller Zeiten. Das war der erste Einsatz von Giftgas beispielsweise gegen die Zivilbevölkerung Ende des 19. Jahrhunderts, vor dem Ersten Weltkrieg. Diesen Ruhm haben die Spanier, das spanische Militär, auf sich geladen. In der spanischen Presse wurden die Marokkaner als bestialische Viecher hingestellt, eben mit sämtlichen rassistischen Klischees, geldgierig, sexwütig, gewalttätig und so weiter und so fort. Also, und kaum einer der Anarchisten, die permanent damit konfrontiert waren, wusste es ja besser. Und auf Seiten der spanischen Linken hat sich tatsächlich auch nie ein ernsthafter antirassistischer Diskurs herausentwickelt. Den hat es wirklich einfach nicht gegeben. Sodass andere Teile, muss man dazu sagen, der anarchistischen Literatur haben eisern zu ihrer alten Ideal gestanden. Aber die Veränderung im Kontext dieses nationalistischen Spanienbilds ist schon relativ bemerkenswert. Dazu habe ich ein dickes Buch geschrieben und habe in Glasgow auch einen großen Komplex gleich Krach gekriegt. Als ich also Teile der Ergebnisse vorgestellt habe, bin ich in einem wissenschaftlichen Kontext von einem Kollegen aus Kanada beschuldigt worden, nur einen billigen Angriff auf den Anarchismus reiten zu wollen. In einem wissenschaftlichen Kontext, damit hatte ich eigentlich eher aus der Bewegung gerechnet. Die hatten mir das nie in den Kopf geworfen, sondern hat das eher als Chance begriffen. Damit, ihr Lieben, habt ihr es auch gleich überstanden. Ich glaube, ich habe furchtbar überzogen. Aber um das nochmal zusammenzubringen. Der spanische Bürgerkrieg und die soziale Revolution in Spanien gehören zu den politisch und sozial faszinierendsten Ereignissen des 20. Jahrhunderts und stehen in der Revolutionsgeschichte, die ja nun reich an Umstürzen ist, wenn man gerade jetzt an die gewaltlosen Umstürze im Osten denkt, ne, wo alle Farben bekommen, also Orange und Rot und was haben wir noch alles. Ne? Es ist ein ungeheuer faszinierendes Ereignis. Der spanische Bürgerkrieg ist gleichzeitig innerhalb der anarchistischen Bewegung, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zu meiner Zeit war es noch so, ein absolut identitätsstiftender Mythos im Ganzen. Er ist immer wieder vorgebracht worden als der Beweis, dass eine Gesellschaft nach anarchistischen Prinzipien umgestaltet werden kann. Das stimmt auch. Das ist nicht falsch. Was da gesagt wird, ist ja nicht verkehrt. Aber meiner Ansicht nach, wenn man sich sowohl im politischen wie im wissenschaftlichen diesem Ereignis nähert, muss man schon den Mut haben, auch die Brüche sich zu suchen und sich auch diesen Brüchen zu stellen, den Widersprüchen, den unschönen Dingen, den Ungereimtheiten. Denn in einem realen, revolutionären oder extrem politischen Prozess wird man mit ganz ähnlichen Phänomenen konfrontiert sein. Dass auf einmal etwas, das wie eine Einheit schien, auseinanderfällt. Dass auf einmal sich Brüche auftun. Dass sich Notwendigkeiten ergeben, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich denke gerade an Mike Davis, der einen sehr schönen Vortrag gehalten hat zu Occupy. Occupy hat da sehr, sehr starke anarchistischen Einfluss drin gehabt. Und der war so stark, dass die also extrem Probleme hatten mit jeglicher Art von Stellvertreterei. Anarchisten können Stellvertreter sowieso nicht leiden. Und Mike Davis hat gesagt, Kinders, ganz ohne Stellvertreter geht es nicht. Denn sonst wurschtelt ihr nur so in eurem eigenen Bereich herum. Ganz ähnliche Probleme kann man am Spanischen Bürgerkrieg studieren. Das heißt, die soziale Revolution ist quasi ein Protobeispiel dafür, welche Probleme auftauchen können, um einen Prozess nachhaltig und erfolgreich zu organisieren, der ein demokratischeres Miteinander im gesellschaftlichen Rahmen ermöglichen soll. Wenn man sich diesen Problemen nicht stellt und wenn man noch nicht mal in der Lage ist, sich diesen Problem in einem historischen Kontext zu stellen, dann sehe ich eigentlich für die gegenwärtigen Prozesse ziemlich schwarz. Und deshalb reite ich da so fürchterlich drauf rum, nicht weil ich furchtbar Spaß habe, jetzt der Spielverderber zu sein und reichlich Leben da drauf zu schmeißen. Die Leistung der Leute finde ich absolut bewundernswert. Aber es gehört schon dazu, auch noch etwas genauer hinzugucken, meiner Ansicht nach. Und ein kleines bisschen wollte ich in diese Richtung heute Abend gewerkelt haben. Herzlichen Dank.